Wenn ich euch vor 4 oder 5 Jahren erzählt hätte, dass die Sarah mal auf dieser Bühne steht und predigt, dann hätte sie mich ausgelacht und hätte gesagt, das würde sie niemals tun. Niemals hättest du vielleicht nicht gesagt, aber hättest Nein gesagt. Und jetzt steht sie hier, wir hatten schon mal den Anlauf gestartet und es ist nur eine Videopredigt geworden, das heißt nur, aber wir konnten leider keine Gottesdienste feiern und heute steht sie auf dieser Bühne. Und ich freue mich da sehr drüber, weil ich glaube, dass Gott an ihrem Herzen in den letzten Jahren so viel gemacht hat und wir erleben dürfen quasi auch durch diese Predigt, ja, was dort einfach so auch passiert ist. Und ich möchte gerne, da du heute das erste Mal hier stehst, mal für dich beten. Gott, ich danke dir für die Sarah. Ich danke dir dafür, dass du sie liebst, dass sie dein geliebtes Kind ist, deine geliebte Tochter ist. Ich danke dir dafür, dass sie den Mut hatte, dir zu glauben und sich mit dir auf den Weg zu machen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du ganz viel mit ihr schon gemacht hast. Danke, dass du sie prophetisch auch begabt hast, Herr, dass sie so viel von dir hören kann. Und ich danke dir aber, dass sie heute auch hier vorn steht und uns von dir erzählt, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ja, sie nutzen möchtest als dein Werkzeug. Und Gott, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir es aufnehmen können. Amen.
Das ist natürlich toll, sonst hätte ich jetzt noch gebetet, aber so ist es natürlich noch schöner. Genau, also ich freue mich ganz sehr, dass ich heute hier stehen darf und ja, zu euch predigen darf. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte, ehrlich gesagt, vor 4 Jahren, aber ja, keine Ahnung. Genau, ich möchte gerne mit euch einsteigen und zwar mit einem prophetischen Eindruck, den ich hatte am 2. Mai diesen Jahres. Das war direkt in der Corona-Zeit. Und da hatte ich einen Eindruck, den ich auch auf YouTube hochgeladen habe. Wer den jetzt noch nicht kennt, den dürft ihr euch gerne nochmal nachschauen auf unserem Kanal, aber ich erzähle ihn euch natürlich auch nochmal ganz kurz, damit ihr up to date seid. Und zwar habe ich damals eine Landschaft gesehen und da hat ein ganz schlimmer Orkan getobt. Also es sind dunkle Wolken am Himmel aufgezogen und es hat wirklich ein Sturm über die Landschaft gezogen. Und dann habe ich in der Mitte von dieser Landschaft einen Baum gesehen und der durch diesen Sturm mit einem Mal alle Blätter verloren hat. Und dann nur noch als so ein ganz nacktes und braunes Gerippe dastand und ja, bloßgestellt war am Ende. Und dann gab es wie einen Perspektivwechsel, dass ich den Blick unter die Erde richten durfte und die Wurzeln von dem Baum gesehen habe. Und als der Baum alle Blätter verloren hat, habe ich gesehen, wie die Wurzeln angefangen haben zu wachsen. Die sind ganz tief in die Erde, haben die sich gegraben und sind immer fester und dicker geworden und haben wirklich nach Halt und nach lebendigem Wasser gesucht. Und damals, als ich diese Stelle aufgenommen habe, ist mir eine Bibelstelle in den Kopf gekommen, die mir der Heilige Geist ganz sehr aufs Herz gelegt hat. Und die könnt ihr gerne mitlesen. Das wäre die erste Folie. Sehr schön. Und die steht in Epheser 5, Vers 13 und 14. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf. Dann wird Christus dir aufleuchten. Und da habe ich erst gedacht, also das passt für mich irgendwie überhaupt nicht zu diesem Bild mit dem Baum. Und ich hatte immer diesen Satz, wach auf, du Schläfer. Und ich hatte wirklich viele Fragen, was das bedeutet. Und das möchte ich heute mit euch gerne anschauen und dem weiter nachgehen. Ich weiß nicht, wie dein Lebensbaum gerade aussieht. Wenn man jetzt dein Leben mal mit einem Baum vergleicht, vielleicht geht es dir gerade gut, du blühst oder es sind ganz viele Blätter noch dran. Bei dir läuft alles, du bist rundum zufrieden mit deinem Leben und alles ist gut. Vielleicht geht es dir aber auch ähnlich wie ja, dem Baum, von dem ich gerade erzählt habe, dass du merkst, dass einiges gerade nicht so richtig läuft und dass Dinge schief laufen und du Fragen zu einem bestimmten Thema hast oder Probleme aufgetreten sind in deinem Leben, dass Sicherheiten weggefallen sind, ja, und eben alles nicht gut gerade ist und du dich wirklich nackt und bloßgestellt irgendwie fühlst. Und ich glaube, das hat nicht immer nur was mit Corona zu tun, sondern ich glaube auch, dass das durch Corona manches erst sichtbar wird. Und ich habe euch versucht, diesen Baum mal anzumalen. Ja, vielleicht sieht dein Leben gerade so aus. Und dann ist da ja noch die Frage nach deinen Wurzeln. Wie ist es um deine Wurzeln gerade bestellt? Sind deine Wurzeln wirklich tief im Boden vergraben oder sind es nur Oberflächenwurzeln, wo du merkst, ja, in der Zeit gerade, ich habe irgendwie keinen Halt und ja, Wasser des Lebens spüre ich gerade auch nicht und geschweige denn Nahrung, ja, keine Ahnung, ob da gerade was in meinem Leben da ist. Und darum soll es mir heute mit euch gehen. Das ist das Thema meiner Predigt. Wie geht es deinen Wurzeln? Genau. Und ich liebe das so, Fragen zu stellen. Und damit möchte ich euch gern zu Beginn abholen. Und ich habe euch auch mal drei der wichtigsten mitgebracht, wo ich dich wirklich jetzt mal fragen möchte. Guck echt mal ehrlich in dich rein. Wie sieht dein Lebensbaum im Moment aus? Sieht der vielleicht so aus oder der andere, wie ich den vorhin gerade beschrieben habe? Welcher Baum wärst du vielleicht auch im Moment gern? Und eine Frage, die mir ausstellt, auf welchem Boden stehst du, auf welchem Fundament stehst du? Da hat der Mitch in der Zeit auch eine Predigt gehalten. Ja, was ist das, was dich trägt? Wie ist es echt um deine Wurzeln bestellt, wenn du in die Tiefe schaust? Und wenn ich zurück an die Epheserstelle denke, wovon sollten wir eigentlich gerade aufwachen? Was muss der Sturm, den ich da gesehen habe, vielleicht in unserem Leben aufrütteln und worauf sollte wirklich Licht fallen, dass die Wahrheit hineinkommen kann? Und ich habe gemerkt, in diesen Fragen ist es wirklich wichtig, ehrlich zu sein, mal wirklich einen ehrlichen Blick auf den Ist-Stand zuzulassen. Und ich will dir gleich sagen, es gibt kein besser oder schlechter oder ein richtig und falsch. Also ich werde dir heute nicht sagen, also der Baum ist besser und der andere ist schlechter. So ist es richtig. Also ich bin jemand, ich liebe das, wenn mir jemand sagt, wie es richtig ist, weil dann weiß ich, was ich machen muss. Aber ich glaube, darum geht es hier wirklich nicht, sondern ehrlich zu sein. Ja, und ich wünsche mir ganz sehr, dass ihr euch heute wirklich vom Heiligen Geist führen lasst und euch wirklich mal eure Wurzeln anschaut. Genau. Und ich denke, dass das auch eine Frage auf das sein kann, wovon wir wirklich aufwachen sollten. Ja. Ich will euch natürlich auch ein bisschen von mir erzählen, aber bevor ich damit anfange, ist es ganz witzig, als ich Bibel gelesen habe vor kurzem, bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, wo ich gemerkt habe, die passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Bild, was ich im Mai hatte. Und zwar steht die in Kolosser 2, Vers 6 und 7, die könnt ihr auch gern mitlesen. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Genau, wo ich gedacht habe, krass, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge auf dieses Bild, was ich hatte. Und was ich zuerst mit euch anschauen will, ist, was ist eigentlich der Boden, in dem wir unsere Wurzeln versenken sollten? Weil wenn ich meine Wurzeln irgendwo reingraben möchte, brauche ich ja einen Boden, wo das auch geht, der weich und durchlässig ist. Genau, und ich glaube, dass die Grundlage dessen ist, wo wir unsere Wurzeln reingraben können, ist das, dass wir Himmelsbürger sind. In Philipper 3, Vers 20 steht, aber unsere Heimat ist im Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Weißt du, dass dein Zuhause im Himmel ist, dass du ein Himmelsbürger bist und dass deine, ja, dass dort deine Heimat ist und dass der Ort ist, wo du deine Wurzeln ganz tief reingraben darfst, in die Wahrheiten, die im Himmel gelten. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, das zu verstehen, weil wir, ich denke, dass Gott uns auffordert, dass wir unsere Wurzeln wirklich aus dieser Perspektive betrachten sollen, aus der Perspektive Himmel. Und ich glaube auch, dass so mancher Begriff in dieser Zeit da einfach nochmal ja, eine neue Bedeutung bekommt oder neu definiert werden muss. Genau, ihr seht schon, ich habe hier, die Wurzeln sehen ein bisschen eigenartig aus, aber ich werde da dann noch was reinschreiben. Deswegen sehen die so eigenartig aus, aber ich ja, will wirklich mit euch heute mal angucken, was bedeuten diese Worte, die ich da reinschreibe, im Blick, wenn ich aus der Perspektive Himmel schaue. Und die erste Wurzel, die mir ganz wichtig geworden ist, ist das Thema Vaterschaft. Ich will dich echt fragen, hast du dich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt? Was bedeutet das Thema Vaterschaft für dich in deinem Leben? Jetzt aus der irdischen Perspektive geschaut, was hast du in diesem Bereich erlebt in deiner Vergangenheit oder was erlebst du jetzt auch gerade im Moment? Ich denke, da gibt es sicherlich positive Dinge, aber vielleicht hast du auch wirklich negative Sachen erlebt. Und wenn wir aus der Perspektive Himmel schauen, will ich dich fragen, wie erlebst du Gott als Vater? Erlebst du Gott überhaupt als Vater? Und Fragen, die mir da echt auch gekommen sind, ist, was ist denn eigentlich das biblische Verständnis von Vaterschaft? Und macht es noch was mit unserem Herzen oder ist es ein Thema, was wir halt schon oft gehört haben, aber was uns irgendwie nicht mehr berührt? Und es sind, wie gesagt, alles Fragen, die mich schon ganz, ganz lange beschäftigen und wo ich gemerkt habe, je mehr ich da grabe, irgendwie, desto, ja, da merke ich irgendwie, so viele Antworten habe ich da irgendwie gar nicht gehabt. Und ich ahne echt, dass jeder von uns so eine gewisse Wunde bei diesem Thema in seinem Herzen trägt. Und deswegen möchte ich, ja, zurück zur Epheserstelle mit euch da heute wirklich mal Licht drauf scheinen lassen und will euch erzählen, wie das bei mir war, wie das mir ging mit diesem Thema und euch da ein bisschen in meine Geschichte mit reinnehmen. Natürlich habe auch ich einen Vater und ich kann euch sagen, ich habe genauso positive Erfahrungen mit meinem Papa gemacht, habe aber auch Wunden mit dem Thema in meiner Kindheit erlebt. Und ich merke, das ist ein Prozess, der begleitet mich schon über 20 Jahre, wo ich versuche, wirklich das Thema Vaterschaft in meinem Leben aufzuarbeiten. Und ich merke, dass dieser Prozess bis heute nicht aufgearbeitet ist und dass ich, je tiefer ich gehe, auf immer größere Dinge stoße. Ich merke, dass trotzdem, wie gesagt, ganz viel in mir heil geworden ist und wo Gott wirklich Dinge, ja, geheilt hat. Aber wie gesagt, gleichzeitig, wenn ich tiefer vorstoße, merke ich, wo einfach Dinge auch noch nicht heil sind. Es gibt viele Dinge, die ich meinem Vati schon vergeben habe. Und ich kann wirklich aus tiefstem Herzen sagen, ich habe meinen Vati total lieb. Aber ich merke, dass trotzdem diese Erlebnisse, die ich als Kind hatte, Mangel in mir hinterlassen haben und vor allen Dingen ganz viele Lügen, denen ich bis heute glaube. Und was ich nämlich spüre, ist, dass sich diese Erfahrungen auf meine Beziehung zu Gott ausgewirkt haben. Und da möchte ich euch ein Beispiel davon erzählen. Und zwar ist es bei mir so, ich kann manchmal abends nicht einschlafen und dann mache ich immer ein kleines Experiment und gehe in Gedanken in den Thronsaal, weil ich denke, naja, wenn ich schon nicht schlafen kann, dann ist das ja eigentlich der schönste Ort, an dem man sein kann, und stelle mir das quasi vor, wie das dort ist. Und als ich das erste Mal gemacht habe, war ich total erstaunt, erstens, wie der Thronsaal aussah und an welcher Stelle ich mich dort wiedergefunden habe, weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte. In meiner Vorstellung damals war der Thronsaal, sah das aus wie ein Kino, und da war ganz unten, war wie die Bühne, und dort war ganz viel Licht und Wärme und in der Mitte saß Gott auf seinem Thron. Und dann waren eben so, war so eine Schräge, da waren ganz viele Sitzplätze angeordnet und ganz hinten war eine Wand. Und von vorn nach hinten nahm das Licht immer mehr ab, es wurde immer schummriger und dunkler. Es war jetzt keine Atmosphäre von Angst, aber es war auch so ins Unsichtbare gehen sozusagen. Und als ich das erste Mal dort war, stand ich ganz hinten an der Wand und habe mich da so festgehalten. Und ich habe richtig gemerkt, oh, also die, irgendwie hatte ich Angst und ich musste mich an dieser Wand dort festhalten, das war meine sichere Bank. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Moment mal, ich bin doch ein Kind Gottes, ist irgendwie der falsche Ort, an dem ich hier gerade stehe, da gehöre ich, glaube ich, eigentlich nicht hin. Und habe dann angefangen, mit Gott da so drüber zu reden und habe gemerkt, okay, ich konnte nach vorn gehen, ich konnte aus dieser Finsternis nach vorn ins Licht gehen. Aber es ging nur bis zu der Schwelle. Ich konnte nicht in das Licht gehen. Also ich stand an dieser Schwelle zwischen Finsternis und Licht und habe gemerkt, ich schaffe es nicht, darüber zu gehen. Und heute weiß ich, dass auf dieser Schwelle verschiedenste Worte stehen. Die hat Gott mir dann mal gesagt. Zum Beispiel steht dort das Wort Angst. Ich habe gemerkt, ich habe Angst. Was passiert denn dann mit mir, wenn ich da in diese Heiligkeit gehe, wo Gott ist, der die Sünde hasst? Ich kann da nicht bestehen, weil ich habe auch Sünden. Ich habe echt mit Strafe gerechnet, dass mir dann dort irgendwas passiert. Am meisten habe ich immer mit Bloßstellung Probleme, weil in meiner Vorstellung, wenn ich da in das Licht gehe, falle ich immer um. Und das ist was, was ich nicht will. Und dieses bloßgestellt werden, da denke ich so, oh nee, Gott, lieber nicht. Und ich merke auch, wie ich mich, oder so ein Wort, was Gott mir gezeigt hat, war auch Scham, wo ich gemerkt habe, ja Gott, ich habe Sünde, ich kann dir eigentlich nicht begegnen. Und das Krasseste, was mir dann wirklich aufgefallen ist, ich habe Angst vor Gott. Da habe ich gedacht, warte mal, ich habe Angst vor Gott. Das war für mich eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, krass, also da hat Gott mich so überführt, wo ich gemerkt habe, ich rechne immer noch mit Strafe und habe Angst vor dem, der da sitzt. Und dann bin ich wieder beim Bibellesen auf eine Stelle gestoßen, die steht in 1. Johannes 4, Vers 17 und 18. Da könnt ihr auch gerne mitlesen. Da steht, und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Und es war so richtig, ouch. Also hier steht's, ich rechne mit seiner Strafe, ich habe Angst. Das war echt krass. Ich dachte, Gott, also verrückt, wie dein Wort echt immer wieder zutrifft. Und ich einfach gemerkt habe, Gott, deine Liebe ist irgendwie in mir noch nicht zum Ziel gekommen, wenn da noch so viel Angst in mir vorherrscht. Und ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht alleine, über diese Angst irgendwie hinwegzukommen. Und bin deswegen dieses Jahr zur Seelsorge gefahren. Ich war letztes Jahr schon 4 Tage zur Intensivseelsorge und dieses Jahr wieder. Und ich kann euch wirklich sagen, es hat mich komplett verändert. Letztes Jahr schon und dieses Jahr wieder. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich glaube, Seelsorge ist manchmal so ein belegter Begriff. So, da habe ich ein Problem und muss dann mal zur Seelsorge. So ist es aber gar nicht. Es hat mir wirklich das Leben gerettet, würde ich sagen, in manchen Bereichen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich stecke hier fest. Ich komme alleine einfach nicht über diese Schwelle. Es geht nicht weiter und ich brauche Hilfe von außen. Und es war, ich hatte in dieser Zeit diese Epheserstelle nochmal gelesen mit dem Wach auf und lass dein Licht auf diese Dunkelheit scheinen. Und es war genau das, was auf meinem Herzen war. Ich wollte wirklich, ich habe gesagt, Gott, du musst irgendwie Licht hier drauf scheinen lassen, was im Dunkeln liegt. Ich bin auch bereit, mich dem einzustellen, aber ich will, dass da Licht drauf scheint und das wirklich in deine Wahrheit und in deine Liebe umgewandelt wird. Genau. Das Ende vom Lied war, wir haben dort ganz viele Situationen aus meiner Kindheit angeschaut, wie ich das erlebt habe mit meinem Vati, und ich kann euch das jetzt leider nicht alles erzählen, aber ich bin nach Hause gefahren nach den 4 Tagen und Gott hat mir neue Bilder geschenkt, wie er ist als Vater, und das war für mich so heilsam, und davon möchte ich euch gern 3 erzählen, die Bilder, die ich bekommen habe. Und zwar spricht Gott ganz häufig zu mir durch Kinderfilme und vor allen Dingen durch Animationsfilme. Ich liebe Animationsfilme, weil es total mein Humor ist und ich lache da jedes Mal und es berührt mich auch zutiefst. Und ein Film, der mich ganz sehr berührt hat, ist Rapunzel neu verföhnt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn nicht, dann schaut ihn euch mal an. Mich hat er schon damals im Kino berührt. Ich wusste nicht warum, aber ich musste ganz viel lachen, aber an einer Stelle muss ich weinen, also ganz bitterlich weinen. Und ich habe gemerkt, oh krass, irgendwie die Stelle berührt mich ganz sehr. Und in dem Film geht es darum, dass Rapunzel, die hat eine besondere Eigenschaft und wird deswegen gekidnappt von einer Frau und wird in einen Turm eingesperrt. Und Rapunzel ist die Tochter vom König, des Sonnenkönigreiches. Und dieser König mit seiner Frau vermisst die Tochter unheimlich und schickt deswegen jedes Jahr abertausende Lichtlaternen in den Himmel. Und sie haben die Hoffnung und Sehnsucht, dass Rapunzel die irgendwann sieht und nach Hause zurückkehrt. Und an der einen Stelle, wo ich immer weinen muss, die habe ich euch mitgebracht, die berührt mich zutiefst. Also das ist echt krass. Wenn ich den Schmerz von diesem König sehe, wenn da natürlich die Musik noch dazu kommt und so weiter, ist es noch ein bisschen dramatischer, aber diesen Schmerz zu sehen von diesem König, über seine verschwundene Tochter, ja, die er so schrecklich vermisst. Das berührt mich echt bis heute. Genau, also wirklich dieses zu sehen, der hat Tag ein, Tag aus, jedes Jahr, jede Sekunde an seine Tochter gedacht und sie schrecklich vermisst. Und dass er echt Laterne über Laterne und Lichtstrahl über Lichtstrahl in den Himmel schickt, damit sie irgendwie auf ihn aufmerksam wird. Und da habe ich echt gedacht, Gott, wenn du so über mich denkst, wie dieser König, und das genauso für mich tust, dass ich jede Sekunde in deinen Gedanken bin und du Lichtstrahl über Lichtstrahl in mein Leben schenkst, damit ich auf dich aufmerksam werde, dann erfüllt es mein Herz und dann merke ich, nee, dann brauche ich keine Angst haben. Und das Krasse war, dass die Beate, also das war die Seelsorgerin, zu mir gesagt hat, vielleicht hat den Film sogar Nichtchrist gedreht und der hat schon verstanden, so eine Facette von Gott. Und wie viel mehr ist er eigentlich noch? Und das fand ich so toll. Ja, also schaut euch den Film mal an, ich kann ihn wärmstens empfehlen. Ein zweites Beispiel, wo Gott mir auch ein neues Bild dafür geschenkt hat, wie er ist, war, als wir in Geier zum Kinderfest waren in der Corona-Zeit. Und da durfte ich die Kinder dort schminken und dann saßen wir abends am Lagerfeuer und da ist ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die Linnea, die sind heute leider nicht da, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, die hat sich zurückgezogen und hat sich auf die Wiese auf eine Decke gelegt, wo immer richtig, ich habe die so gesehen und dachte, ah, die braucht hier gerade irgendwie mal Zeit für sich und hat in die Wolken geschaut. Und dann habe ich das so beobachtet, wie ihr Papa, der Samuel, hat es gesehen und ist dann mit dahin gegangen und hat sich mit ihr auf diese Decke gelegt. Und das Witzige war, die haben genau die gleiche Pose eingenommen. Und dann habe ich die so beobachtet, wie die miteinander sich unterhalten haben. Und dann haben sie immer mal so einen Himmel gezeigt. Und ich habe richtig gesehen, er war seiner Tochter in dem Moment so nahe und hat ihre Fragen beantwortet. Und ihm war Schnuppe, dass die anderen eigentlich am Lagerfeuer sitzen, sondern hat so gezeigt, du bist mir jetzt wichtig und ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Und da ist mir wieder so bewusst geworden, krass, Gott ist ein Vater, der mit mir in der Wiese liegt und der sich Zeit nimmt, um meine Fragen auch zu beantworten. Ja, und das dritte Bild, wo Gott mir echt nochmal neu begegnet ist, ist eine Geschichte aus der Bibel, die ich schon mehrere Male gelesen habe, über die ich auch schon ganz viel Predigten gehört habe, aber wo mir auch nochmal ganz neue Facetten des Vaters begegnet sind. Und die Geschichte möchte ich euch gerne jetzt zum Teil vorlesen, zum Teil erzählen und ich will euch wirklich mal bitten, dieses kenne ich schon, habe ich schon tausendmal gehört, mal versuchen zur Seite zu schieben und achtet mal, was euch darüber, über die Facetten des Vaters bewusst wird, was über Gott als Vater in dieser Geschichte erzählt wird. Wenn ich das vorlese, könnt ihr mitlesen, wenn ich es erzähle, natürlich nicht, aber ihr könnt auch einfach die Augen zumachen und es auf euch wirken lassen. Und Jesus erzählt ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte sich der Vater bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Und der jüngere Sohn macht es dann, der nimmt sein ganzes Erbe, packt seine Sachen und reist in ein fernes Land und dort verprasst er sein ganzes Geld. Und in der Zeit, als sein Geld alle ist, bricht eine riesengroße Hungersnot in dem Land aus und der Sohn hat nichts mehr zu essen. Deswegen überredet er dann einen Bauern, dass der ihm Arbeit gibt und er darf seine Schweine hüten. Das Problem ist nur, dass er das Schweinefutter nicht essen darf, obwohl er so einen Hunger hat. Aber der Bauer erlaubt ihm nicht mal, diese Schoten zu essen. Und an dieser Stelle wacht der Sohn auf und überlegt sich, ich gehe, glaube ich, wieder lieber nach Hause. Die Sohn und Kindschaft, naja, die habe ich jetzt verloren, das kann ich vergessen. Aber als Tagelöhner könnte ich vielleicht bei meinem Vater noch anfangen. Ich frage ihn, ob ich als sein Arbeiter bei ihm anfangen darf. Und dann geht es weiter in der Bibel. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Bis dorthin mal. Als ich zur Seelsorge war und wir diese Geschichte zusammengelesen haben, habe ich gemerkt, ich hätte diese Aussage des Sohnes 1:1 auf mich übertragen können. Diese Gedanken, ich bin das nicht wert, Vater, dass ich in deine Gegenwart kommen kann, in dem Thronsaal. Ne? Ich bin dein Kind, naja, eher nicht, ich bin so sündhaft, aber dein Tagelöhner bin ich, für dich arbeiten, das mache ich. Und dann habe ich mit mir eben, ja, wie ihr es vielleicht gerade gemacht habt, mit der Beate diese Geschichte wirklich nochmal angeguckt und geguckt, was lerne ich über den Vater? Und das möchte ich euch gerne, ja, mal weitergeben. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Gott als Vater gern gibt und dass er über die Maßen gern gibt. Er gibt nämlich das Erbe an den Sohn weiter, obwohl der ja noch gar nicht gestorben ist. Normalerweise ist es ja heute so, dass ein Erbe erst ausgeteilt wird, wenn der Vater oder der Angehörige schon gestorben ist. Der Sohn erhält es aber schon vorher. Und der andere, der hat ja gar nicht um das Erbe gebeten, aber der kriegt es auch gleich noch mit. Das steht da, es wurde aufgeteilt zwischen den beiden. Und was ich auch faszinierend fand, war, dass er seinen ganzen Besitz aufteilt. Also heute ist ja oft so, da kriegt der ein bisschen was und der engste Verwandte hat dann, oder der nicht so engste Verwandte hat auch noch einen Anspruch auf irgendwas. Und er teilt das Erbe zwischen seinen Kindern auf. Und dann war noch ein Aspekt, der ist mir noch nicht so aufgefallen, wo ich gemerkt habe, der jüngere Sohn hat ja eigentlich alles verprasst, was ihm zusteht. Das ganze Erbe war weg und er kriegt aber, als er nach Hause kommt, noch mal mehr. Er wird wieder beschenkt mit noch neuen Dingen, die der Vater für ihn bereithält, obwohl sein Erbe bereits verprasst war. Kannst du glauben, dass Gott für dich die Fülle hat, auch wenn es gerade vielleicht nicht so rosig aussieht? Glaubst du, dass im Himmel als Himmelsbürger wirklich Ressourcen da sind, die du vielleicht auf der Erde nicht sehen kannst, aber wo Gott sagt, ich habe das im Griff, ich versorge dich? Was mich auch wirklich berührt hat, ist, dass Gott jeden Tag, oder der Vater, der ja Gott symbolisieren soll, jeden Tag nach dem Sohn Ausschau hält. Gott wartet auf dich, jeden Tag. Er sehnt sich nach dir, er steht am Tor und schaut, wo bleibt er denn oder wo bleibt sie denn? Und was ich auch herausgefunden habe, ist, Gott hat Gefühle. Das ist auch was, wo ich denke, das kehren wir manchmal so unter den Teppich, aber in dem Text steht, er empfindet tiefste Liebe für seinen Sohn und er hat volles Mitleid mit dir. Gott liebt dich und hat sogar noch Mitleid mit dir. Und als er ihn sieht, rennt er ihm entgegen. Und auch da merke ich, dass ich echt aufwachen muss, weil ich immer denke, ich muss den ersten Schritt gehen und ich muss Gott entgegentreten, dass er mir begegnen kann. Aber hier steht es ganz anders. Gott rennt dem schon entgegen. Und ich muss nicht immer diese Dienstleistermentalität haben, ich muss erst mal was machen, dass Gott mir begegnen kann, sondern Gott begegnet mir auch von sich aus. Das ist nicht eine einseitige Sache, sondern das beruht auf Gegenseitigkeit. Und was ich hier auch gedacht habe, der rennt dem Sohn bereits entgegen, obwohl er noch nach Schwein stinkt und obwohl der Dreck und die Sünde noch an ihm klebt. Und wo ich gemerkt habe, krass Gott, obwohl ich noch sündhaft bin, obwohl noch Sünde an mir klebt, trotzdem begegnest du mir schon. Das schreckt dich nicht ab. Genau. Und in dem Bild mit dem Thronsaal war das bei mir so, dass Gott mir entgegengekommen ist, dann auch wirklich, und er hat sich mit mir an diese Schwelle gesetzt und hat mit mir gemalt. Wir haben dann so Straßenmalkreide gehabt und haben dann da Bilder hingemalt, wo ich gedacht habe, er hätte mich ja einfach über die Schwelle ziehen können und sagen können, Sarah, du gehörst hier in das Reich des Lichtes, jetzt komm endlich. Sondern wenn ich da jetzt in Gedanken hingehe, wir sitzen da immer noch und malen schöne Bilder und Gott hat Zeit und sagt, und auch wenn noch nicht alles okay ist in deinem Leben, ich bin für dich da. Und was mir auch wirklich bewusst geworden ist, Gott will uns vergeben. Und ich glaube, das ist die zweite Wurzel in meinem Bild. Genau, das Thema Vergebung. Ich glaube auch da, dass es wirklich an der Zeit ist, dass es da eine neue Definition von diesem Wort braucht. Weil auch hier merke ich, das Wort, das haben wir schon so oft gehört, aber auch da macht es noch so viel mit unserem Herzen. Und sind wir wirklich bereit, die Wahrheit auf oder die Licht, sein Licht auf die Wahrheit fallen zu lassen? Und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Gott begegnet dem Sohn oder der Vater begegnet dem Sohn mit seiner ganzen Sündhaftigkeit. Nicht, er musste erst alles bekennen, sondern der läuft ihm schon entgegen. Da hat der Sohn noch nicht mal um Vergebung gebeten und umarmt ihn und küsst ihn. Also er will sich dir sogar in deiner Sünde erfahrbar machen. Und was macht der Sohn damit? Was machst du damit? Kannst du das annehmen? Also bei mir ist es ganz oft so, ich bitte Gott um Vergebung, bring's ans Kreuz, aber ich nehme es wieder mit. Dann verdamme ich mich noch ein bisschen selber und merke, oh, ich kann das irgendwie nicht dort lassen. Aber ich glaube, Gott sagt, nee, du kannst es wirklich hier lassen. Und ab heute drehst du dich um, gehst vom Kreuz weg und lässt es dort liegen und entscheidest dich, neu zu starten. Und ich muss wirklich sagen, das ist mir zu unserer letzten Taufe ganz besonders bewusst geworden. Das war so ein besonders toller und emotionaler Tag, wo ich richtig gemerkt habe, diese Vergebung, die Gott einem zuspricht, was das auch mit dem Täufling gemacht hat, das war unglaublich, wo ich gemerkt habe, ja, dieses, ich darf das dort lassen und ich darf als neuer Mensch weitergehen und ich muss das nicht immer wieder mitschleppen. Gott sagt, dir ist vergeben. Weil, was ich auch interessant fand, Gott geht einfach über das hinweg, was der jüngere Sohn sagt. Der kommt ja und sagt, ich habe gesündigt und es tut mir leid und ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Und Gott geht da gar nicht drauf ein. Der hätte ja auch sagen können, ja, stimmt, du hast echt ganz schön Mist verbockt und jetzt musst du erstmal das und das machen. Ganz im Gegenteil, der geht gar nicht darauf ein, sondern in dem Moment zeigt er ihm, was eigentlich sein wahrer Wert ist. Gott zeigt ihm, und ich glaube, er will auch wirklich dir und mir zeigen, was unsere wahre Identität als Kinder Gottes ist. Und das ist die dritte Wurzel. Unsere Würde als Kinder Gottes. Der jüngere Sohn, der kann, glaube ich, sein Glück gar nicht fassen. Er bekommt neue Kleider in dem Moment. Der Vater weist die Diener an, die sollen neue Kleider bringen. Und das Beste dran ist, der muss die nicht mal selber anziehen. Der wird auch noch angezogen. Er bekommt einen Ring an den Finger gesteckt als Zeichen, du gehörst zu mir. Du bist ein Kind des Himmels. Er bekommt neue Schuhe angezogen. Für uns Frauen besonders schön, glaube ich. Und dann lässt Gott für ihn das beste Tier schlachten, was er im Stall hat und bereitet ein Festtagsmahl zu für den Sohn. Er schmeißt eine Riesenparty und kocht reichlich leckeres Essen, weil der Sohn zurückgekommen ist. Er möchte, dass es uns an Leib und Seele gut geht und wir gestärkt werden. Gott macht keine Vorhaltungen für die Sünden, die der Sohn oder die wir an uns kleben haben. Er freut sich über uns. Er liebt ja Musik. Er tanzt vor Freude über dich und singt ein Lied, wenn er an dich denkt und feiert ein Fest. Die Geschichte, die geht ja noch weiter. Und deswegen lese ich euch die weiter vor. Könnt ihr wieder mitlesen, wenn ihr wollt. Oder ihr macht die Augen wieder zu und überlegt, was ihr über den Vater lernt. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Na, und der erzählt ihm das natürlich, was los ist. Und deswegen wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, wovon im Übrigen in den Versen davor überhaupt nichts berichtet wird, feierst du, und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Und auch da habe ich gemerkt, was der ältere Sohn sagt, hätte auch eins zu eins aus meinem Mund stammen können. Dieses Gott, ich bin schon so lange mit dir unterwegs, ich mache so viel für dich, aber meinen größten Herzenswunsch, den erfüllst du mir nicht. Ich habe es wohl nicht verdient, der andere schon, aber ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber auch da habe ich die Reaktion dieses Vaters angeguckt und habe gedacht, das ist echt unglaublich, weil Gott auf der Party merkt, hier fehlt einer. Du fehlst in deinem Schmerz oder in deiner Bitterkeit, entziehst du dich diesem Himmelsbürgerrecht. Und auch da ist es Gott wieder, der ihm entgegengeht und ihm zuredet. Und er macht dem Sohn keine Vorwürfe oder ist zornig auf ihn oder fängt an, sich zurechtzufertigen, sondern er spricht ihn als allererstes an, mein lieber Sohn. Das ist das Erste, was er zu ihm sagt, in der Bitterkeit, die der andere hat. Er sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. In all deinem Schmerz und deiner Verletzung. Und er kommt ihm nahe. Also Gott möchte uns nahe sein. Auch da denke ich, wir dürfen das auch mal wörtlich nehmen. Ich glaube, Gott will uns wirklich körperlich nahe sein. Und was mich begeistert ist, er sagt, alles, was sein ist, ist dein. Alles. Alles, was Gott gehört, gehört uns. Das hat, glaube ich, wirklich was mit der Wurzel Würde als Kinder Gottes zu tun. Sind wir uns bewusst, was das bedeutet? Also ich bin es mir nicht, wenn ich ehrlich bin, aber es ist doch unglaublich, was uns das für einen Wert eigentlich zuspricht. Genau, ich komme langsam zum Schluss. Sicherlich ist es nicht der Weisheit letzter Ratschluss. Ich denke, bei euch können da noch andere Begriffe auf den Wurzeln stehen oder generell können da andere Begriffe stehen. Für mich waren die drei jetzt am wichtigsten. Ich will noch mal zurück zu meinem prophetischen Eindruck vom Einstieg kommen. Das Bild ging nämlich noch weiter. Als diese Wurzeln angefangen haben zu wachsen, sind an dem Baum oben aber tausende von Blüten gewachsen, die ihren Wohlgeruch in der ganzen Umgebung verbreitet haben. Und vielleicht, also als nächstes nochmal die Kolosserstelle anzuwerfen, weil was mir bewusst geworden ist, wenn ich mich wirklich mit diesen Themen auseinandersetze, wenn ich mir das Thema Vaterschaft oder Elternschaft nochmal anschaue, Vergebung oder meine Würde als Kinder Gottes, wenn ich wirklich bereit bin, meine Wurzeln da tiefer reinzugraben und auch mal Schmerz zuzulassen, hier stecken unheimlich viele Verheißungen drin in dem Text, was Gott uns verspricht, wenn wir uns auf diese Reise machen. Hier steht, wir werden im Glauben wachsen. Das will ich. Ich will im Glauben wachsen. Ich will einen Glauben haben, der Berge versetzt. Dort steht, wir werden in der Wahrheit standfest werden. Auch das ist was ich will. Ich will den Lügen nicht mehr glauben. Ich will die Wahrheit in meinem Herzen und ja, in meinem Kopf auch wissen. Dort steht, unser Leben wird überfließen. Ich bin übrigens Grundschullehrerin vielleicht. Ich liebe Tafelbilder und den Überfluss, den zeige ich euch jetzt auch. Ich habe noch mehr, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also wir werden überfließen von, mit was auch immer. Aber ich glaube, das ist was zutiefst attraktiv ist, wenn wir so aussehen und Wohlgeruch in unserer Umwelt verbreiten, die so nötig hat. Hier steht, wir werden überfließen auch von Dankbarkeit. was ich mir für mein Leben auch wünsche. Zutiefst dankbar zu sein, wo ich so reich beschenkt bin. Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich meine Ehe anschaue, wenn ich unser schönes Zuhause anschaue, wenn ich diese tolle Gemeinde sehe, dann kann ich eigentlich nur dankbar sein, gerade in diesen Zeiten. Und wir werden dankbar sein für alles, was er getan hat, für jeden Weg, den wir gehen durften, den wir vielleicht aber auch gehen mussten. Und ich glaube, bei diesem Wurzelngraben braucht es beides. Es braucht einmal das Wissen, wie Gott wirklich ist, was Vergebung bedeutet und welche Würde als Kinder wir haben, als Kinder Gottes, durch Bibellesen, durch Predigt und so weiter. Ich glaube, es braucht aber wirklich auch die andere Seite. Es braucht die Erfahrung dessen. Ich glaube wirklich, dass wir eine Erfahrung oder mehrere Erfahrungen brauchen, seiner Nähe, seiner Wärme, seiner Liebe und seiner Gegenwart. Ich denke wirklich, wenn Gott mit seiner Wärme und seinem Licht kommt und uns bescheint, das tut gut und wir brauchen das. Ich glaube auch, wir brauchen wirklich eine Erfahrung wieder neu, wie es ist, wenn Jesus uns vergibt. Ja, wenn seine Vergebung wie so ein Frühlingsregen auf uns niederregnet und wir wirklich reingewaschen werden von Sünden, die uns vielleicht schon jahrelang plagen. Und ich glaube, wir brauchen auch wirklich den Heiligen Geist. Als Windhauch, der auch mal Sachen ein bisschen aufrütteln darf oder durchblasen darf, der aber unser bester Ratgeber und Tröster ist. Und in dem Text steht auch, wir dürfen aus ihm schöpfen. Also schöpfen ist nicht nur so ein bisschen, sondern mit einem Eimer volle Kanne aus ihm schöpfen. Und ich glaube wirklich, dass es in diesen Bereichen noch so viel mehr zu entdecken gibt, was Vaterschaft ist, was Vergebung ist. Und wir kratzen da oftmals nur an der Oberfläche. Und ich denke wirklich, dass eine Zeit angebrochen ist, in der Gott das Thema Vaterschaft nochmal ganz, ganz neu erneuern möchte. Und die Lobpreise dürfen gerne schon mal vorkommen. Ich glaube wirklich, dass Gott einen Schmerz darüber hat, wenn er sieht, wie wir Kinder uns manchmal selber durch das Leben schleppen und so Dienstleister geworden sind und eigentlich überhaupt nicht mehr als Himmelsbürger leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass euch das wirklich berührt. Und Gott wirklich was neu machen kann in euch. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber wir wollen das jetzt so machen. Vielleicht kann der Mitch mal die Flipchart wegräumen. Ich glaube, das wäre toll. dass die Lobpreiser einfach nur ein bisschen Musik spielen. Und ich wünsche mir echt, dass Gott mit seiner Wärme und seiner Liebe jetzt kommt und euch nochmal berührt. Und ihr macht einfach mal die Augen zu und lasst mal das fließen, was jetzt passt. Also einfach die Musik mal fließen zu lassen und das zuzulassen, was Gott spricht.
Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich so, dass wir eine Sache in unserem Leben beobachten, dann aber den falschen Schluss ziehen. Der jüngere Sohn